Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin Reiseredakteurin schon seit vielen Jahren bei Outdoor. Für euch immer gerne in Alpen unterwegs, in Europa, gerne auch in Norwegen. Aber auch vor der Haustür mal im Schwarzwald. Hin und wieder habe ich auch mal ein kleines Paddelabenteuer machen dürfen beruflich. War immerhin schon mal Seekajak fahren bei Tasmanien im Meer und habe sogar einen Wal gesehen, also war ganz spannend. Und freue mich deswegen, heute einen der erfolgreichsten Wildwasser-, Paddel- und Filmer zu Besuch zu haben, nämlich den Olaf Obsommer. Der macht das schon seit 30 Jahren, verbindet er eben das Wildwasser-Paddeln im Kajak mit einer ziemlich guten Filmkarriere. Hallo Olaf.
Hallo zusammen.
Du hast ein Buch geschrieben über diese 30 Jahre kombinierte Film- und Kajak-Karriere, das sich sehr, sehr spannend, lustig, heiter liest. Ich habe da mit großem Vergnügen drin rumgeblättert. Da kommt auch immer wieder so ein bisschen Humor durch. Du hast das Sick Life Line genannt. Sick Line, für alle, die nicht so im Paddeln drin sind, ist die Fahrlinie durch schwere Flusspassagen, die einerseits krank sein kann, weil gefährlich, aber eben auch sick, weil sie unheimlich verrückt ist und einfach unheimlich viel Spaß macht. Und du hast es eben mit deinem Lebenswerk verbunden, deswegen Sick Lifeline. Du hast ja schon sehr früh dein Hobby zum Beruf gemacht, indem du eben Paddelfilmer geworden bist oder Kajakfilmer. Ist das tatsächlich Traum oder Albtraum für dich?
Also Albtraum schon mal ganz sicher nicht.
Also hat sie es auch nicht gelesen.
Nee. Ja, ist natürlich, lebe ich meinen Traum. Ne? Klar, als junger Mensch weiß man nie so genau, wo die Reise hingehen soll und wird im Leben. Man hat diverse Vorstellungen. Die Eltern haben diverse Vorstellungen für den Werdegang ihrer Kinder. Und ich wollte natürlich auch ein schönes Leben leben. Und bin irgendwie bei dem Kanusport dann gelandet.
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, ne? Weil du nebenher als alten Pflegehelfer gearbeitet hast, hast dann so parallel zum Kajaken und Paddeln und Filmen, hast du dann auch noch irgendwann den Altenpfleger gemacht, einfach als Standbein, und hast da eigentlich mal ganz gut zwischen, sag ich mal, einem klassischen Beruf und deinem Hobbyberuf hin und her gewechselt.
Ja, also ich sage mal so, dass mein Leben auf der Überholspur, mein berufliches Leben, hatte durchaus den einen oder anderen Stau. Ich habe ja erst eine Ausbildung zum Industriemechaniker abgelegt, dann sollte ich Maschinenbau studieren, ich war auch eingeschrieben, aber das hat mich irgendwie nicht gefesselt. So. Und dann bin ich über den Zivildienst in der ambulanten Altenpflege gestrandet. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich erstmal auch festgestellt habe, arbeiten kann tatsächlich auch Freude bereiten.
Das hatte ich halt sinnvoll sein?
Sinnvoll, ja, genau, sinnvoll und Freude bereiten. Und das Schöne in der Altenpflege ist natürlich auch, man bekommt ein direktes Feedback. Mhm. Das ist ja, also wir sind ja ein Belohnungssystem, der Mensch, und Dopamin ist ja ganz wichtig für uns. Und da hat man ja wirklich ein augenblickliches Feedback. Wenn man Menschen hilft, dann bekommt man direkt auch eine Rückmeldung. Das ist natürlich sehr, sehr dankbar und schön an diesem Beruf.
Und dann habe ich halt. Du konntest das ja eigentlich auch ganz gut kombinieren, dass du eigentlich ziemlich viele Stunden gekloppt hast und dir dafür dann den Rücken freigehalten hast, auch für längere Paddelreisen.
Ja, genau. Also ich war in dieser Einrichtung zuerst noch beschäftigt als Altenpflegehelfer. Die Ausbildung habe ich erst ganz zum Schluss gemacht. Und in der Altenpflege musst du dir vorstellen, man kann 365 Tage im Jahr arbeiten, 24 Stunden, wenn man möchte. Und ich hatte halt keine Festeinstellung. Ich war in einer großen Einrichtung mit 42 Menschen, war ich ein Springer, weil immer vom Personal jemand krank ist. Nicht nur einer, sondern mehrere. Also, und das muss ja aufgefangen werden, weil die Arbeit sonst nicht zu schaffen ist. Und so war ich natürlich dankbar, dass ich dort immer als Springer war. Und so habe ich mir, wie du es gerade gesagt hast, natürlich unheimlich Stunden angehäuft. Ich habe so 140 bis 200 Stunden im Monat gemacht und nur die Hälfte auszahlen lassen. Und dann, wenn ich dann wieder genug hatte, habe ich dann 2-3 Monate oder 4 Wochen irgendein Projekt, also ein Kajak-Abenteuer umgesetzt und war in der Zeit natürlich krankenversichert, sozialversichert, weil ich nur die Hälfte bekommen habe und habe ich auch noch Geld bekommen.
Ja, und du wusstest, du kommst zurück und hast einen Job, ne? Also musst dann nicht wieder bei Null anfangen. So richtig angefangen hat es bei dir ja nach dem Zivi mit einer Kanada-Reise. Magst du da kurz nochmal erzählen, warum das so ein kleiner Wendepunkt in deinem Leben war?
Also ich bin genau nach dem nach der Ausbildung habe ich erst noch auf der Fachoberschule mein Fachabitur nachgeholt und dann den Zivildienst und dann habe ich mir noch die Zeit gegönnt für eine Reise, bevor das Studium hätte beginnen sollen. Ich war 7 Wochen in Kanada unterwegs, 4 Wochen habe ich getrampt, so klassisch Backpacker-Style mit Freunden und 3 Wochen war ich mit anderen Freunden dort zum Kajakfahren. Und da habe ich aber schon gemerkt bei dieser Reise, dass das der klassische Lebenslauf so für mich einfach nicht das richtige Konzept ist. Also 5 Tage.
Du bist ja in so eine Art Hippie-Camp auch geraten, wo du einfach einen ganz anderen Lebensentwurf mal gesehen hast einfach, ne?
Ja, auf alle Fälle, es war hochinteressant, auch gerade auf Vancouver Island gibt es ja diesen sogenannten Clear Cut, gab es damals, wo ja der ganze Regenwald quasi abgeholzt wurde. Und das haben die ganz geschickt gemacht, die haben quasi immer einen Rand stehen lassen. Also wenn du dort langgefahren bist als Tourist, hast du das gar nicht mitbekommen. Aber als sie uns dann die Satellitenaufnahmen gezeigt haben, das war echt krass, die lassen dann über so einen Rand stehen von 200, 300 Metern und dann sind einfach Kahlschlag über Fußballfelder, Flächen komplett weg. Und dann hat man die Satellitenaufnahmen gesehen und von oben hast du überall diese riesen Flächen gesehen. Und damals war noch so, da hat man auch noch LKWs gesehen mit nur einem Baum drauf, die so groß waren. Und ich war mehrmals auf Vancouver Island und 2006 war ich auch nochmal. Das erste Mal war 92 und 2006 war ich nochmal. Und da war halt nichts mehr, ne? Da hast du noch Bäume, LKWs gesehen mit mehreren Bäumen drauf. Und in diesem Camp haben wir halt quasi die Zufahrtsstraßen blockiert für die Holzfällerindustrie und es ging darum, quasi das Gericht zu sprengen, dass die so viele Verhaftungen in dem Sinne haben für Friedensbruch, öffentliches Recht, irgendwie die Straße zu blockieren. Da wollten das Gericht überlasten in Vancouver.
Dass sie einfach nicht mehr hinterherkommen mit allem.
Genau, richtig. Und das haben die auch geschafft damals, weil dann so viele Leute dort, die konnten das gar nicht alles verhandeln.
Ja, und schon war für den Herrn Obsommer ein anderer Lebensentwurf auch denkbar, dass man eben doch nicht einen 9-to-5-Job braucht und dann ein bisschen einen anderen Lebensweg einschlagen kann. Ich habe auch gelesen, du hattest auch durchaus Vorbilder auf filmischer Ebene, nämlich den Hans Memminger, Walter Frenz, aber auch Jochen Schweizer, den man ja hauptsächlich heute als Anbieter von Micro-Adventures und kleinen Outdoor-Abenteuern kennt. Wie bist denn du selber dazu gekommen, nicht nur zu paddeln, sondern das Ganze auch noch zu filmen und auch noch gut zu filmen?
Ja, also von diesen dreien war sicherlich der Hans Memminger mein größtes Vorbild, weil der ja auch dem Ganzen dabei geblieben hat. Das war quasi sein Lebenswerk. Also diese Reisen mit Kajak und darüber zu berichten. Der war ja auch ein Pionier des Sports. Der war ja schon in den 70er Jahren in Ländern, da wussten viele, glaube ich, gar nicht, dass es Länder auf der Erde gibt. Und hat dort halt fantastische Vorträge drüber gehalten. Der Jochen Schweizer ist ja jetzt ein Unternehmer. Der hat das quasi so eine Zeit lang mal gemacht, seine Kajakfilmchen, und hat sich dann umorientiert. Und der Hans hat aber auch mir den Weg geebnet, der Hans Memminger, mit dieser Vortragskultur. Also klar, es gibt eine Vortragskultur bei Reisevorträgen und Abenteuervorträgen, aber der hat es mir speziell im Kajakmarkt geebnet, weil der natürlich dann schon in den Geschäften und Kajakvereinen Vorträge gehalten hat und da musste ich die Idee gar nicht neu verkaufen, sondern ich musste mich nur bei den Vereinen und Kajakgeschäften melden und sagen, ich würde das gerne auch versuchen. Und die waren im Ganzen auch positiv gestimmt und so mache ich das jetzt auch schon seit 2000, habe ich damit angefangen.
Du bist ja aber eigentlich in eine Lücke gekommen, weil du mit 2 unterwegs warst, die eigentlich, die das fotografiert haben und gesagt haben, ja, jetzt musst du aber nicht auch noch Bilder machen, mach doch einen Film, ne? Also bist du eigentlich zufällig auf dieses Medium gestoßen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, genau, also ein bisschen Glück natürlich, man muss natürlich auch den richtigen Moment erwischen. Mir war es eigentlich so egal, ich bin ziemlich schrecklicher Pragmatiker. Und ich habe gesehen, dass meine Freunde halt mit Fotografie zumindest ihre Reisen ein bisschen refinanzieren können. Auch der Michael Neumann ist ja jetzt in der Outdoor-Szene jetzt nicht direkt so bekannt, aber im Hintergrund natürlich
Doch, in doch, also wir haben durchaus auch schon Geschichten von ihm gehabt und ja.
Ja, ja, nee, ich meine, also in der Industrie ist er bekannter als als Outdoor-Sport, aber er hat ja ganz viele tolle Sachen gemacht, genau. Ja. Und für Globetrotter arbeiten sehr schon lange. Und der hat ja damals auch fotografiert und Vorträge auch gemacht. Und das könnte ich ja auch versuchen. Nur, das ist natürlich kein Business-Konzept, wenn man mit drei Freunden unterwegs ist und alle drei.
Ja, alle drei fotografieren ungefähr das Gleiche, ungefähr die gleichen Menschen, ne?
Genau, richtig. Und wollen jetzt das gleiche Produkt rauskommen. Das heißt, das kann nicht funktionieren. Der Manuel war dann eh nicht ganz so fokussiert wie der Michi. Aber die haben mir dann beide auch schon gesagt, ob ich nicht mir das Filmen vorstellen könnte, weil mein Glück war, das war 1995, dass zu der Zeit auch gerade das digitale Zeitalter so richtig losging. Es kamen die ersten digitalen 3-Chip-Video-Camcorder auf den Markt. Das brauchen wir jetzt technisch, glaube ich, nicht erklären. Aber es waren Geräte, die dann auf einmal Fernsehqualität liefern konnten, um es kurz zu machen. Mhm. Ne? So, und kleine, kompakte Geräte. Und das hat natürlich das Ganze unheimlich revolutioniert. Ne? Früher braucht man ja große Kameras, um die mitzunehmen. Und Filmkameras.
Ja, und Filmmaterial und allen Mist, ne?
Genau, oder das, also Videocamcorder braucht man große und Film war gar kein Thema eigentlich, weil das so von der ganzen Handling und Nachbearbeitung eigentlich nicht wirtschaftlich für mich sinnvoll war. Und so bin ich da reingerutscht und das hat natürlich Vorteile, wenn man von Anfang an irgendwo mit dabei ist, dann lernt man natürlich auch ganz viel, macht auch viele Fehler, aber man ist natürlich trotzdem eigentlich ein paar Schritte voraus allen anderen.
Ja, das liest sich, fand ich auch unheimlich locker und so ein bisschen spielerisch. Och, dann habe ich mit dem Film angefangen. Und bei dir, Entschuldigung, hat es ja auch alles unheimlich gut funktioniert. Das hat so ein bisschen ineinander gegriffen alles, hat man das Gefühl. Hattest du denn aber auch mal verzweifelte Momente, wo du gedacht hast, boah, das mit dem Film, das gibt keinen hin, da kriege ich nie eine Qualität hin, die irgendjemand angucken will. Oder ich kriege gewisse Einstellungen nicht hin oder mit der Belichtung oder...
Aber das, da hatte ich, also die technische Seite hatte ich gar kein Problem. Es ist jetzt ja auch, ich will jetzt nicht das Handwerk schmälern, aber es ist jetzt keine Hexenkunst, sich, wenn man einmal einen Zusammenhang hat von Blende und Belichtung versteht, das sind ja eigentlich auch nur zwei Komponenten, kann man durchaus verstehen, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Und mein großer Vorteil war auch, das war halt auch, ich habe das ja nicht als gelernt, klassisch. Ne? Ich habe viele Leute kennengelernt, die mir Tipps gegeben haben. Aber dieser Vorteil natürlich, ich habe Sachen gemacht, die jemand, der gelernt hat, das nie gemacht hat. Also als Beispiel mal, beim Film war, das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich mache es ganz kurz, die Belichtungszeit war so, dass es nicht mehr als ein Fünfzigstel sein sollte, weil dann hat man so einen Shutter Speed, sagen die dazu, also so einen, dann ist das Bild nicht mehr smooth und sanft. Nur, wenn du natürlich einen Extremsport machst mit schnellen Bewegungen, dann kriegst du keine scharfen Bilder mehr.
Ja.
Das ist wie beim Fotografieren auch, ne? Wenn du schnelle, scharfe, schnell Bewegung hast und willst ein scharfes Bild, musst du halt einfach eine Belichtungszeit auf ein 800stel oder 1000stel hochdrehen. Und so habe ich halt auch gefilmt, aber es war für die, ich habe ja Kameramänner getroffen, die mich gefragt haben, also gestandene Kameramänner, wie ich die Bilder so scharf kriege. Und dann habe ich denen gesagt, dass ich halt mit dem 1000stel filme und Blende 8.
Ne? Also, um Gottes Willen, wa?
Genau, das geht nicht, kann man nicht machen. Dann mache ich ja gut, mir ist das ja egal, du hast mich gefragt, wie ich es gemacht habe, ne?
Ist mir egal, ob es geht, siehst du ja.
Das Ergebnis, genau, was ich damit sagen wollte, das Entscheidende ist ja das Ergebnis. Und wenn das stimmt, ist der Weg dahin ja egal.
Ja, das ist wohl wahr. Und dein Weg war ja ziemlich cool, weil du hast es dann geschafft, bei Adidas mehr oder weniger unter einen festen Vertrag zu kommen und für die mehrere Expeditionen zu filmen und auch am Adidas Sickline Festival mitzutun und mitzufilmen und dadurch warst du eigentlich schon ein Stück weit dann drin im Business und es hat funktioniert. Zumal du, glaube ich, es war in der gleichen Zeit, wo du eben in Nussdorf auch noch diese Paddler-WG hattest und dadurch automatisch mal einige Protagonisten und eben eine gute Vernetzung in die ganze Kajak-Szene.
Ja, du
kann
jetzt,
man das so sagen?
Ja, du hast jetzt ganz viele zusammengefasst. Also ich bin ab irgendwann als rheinländische Frohnatur habe ich mich halt nach Oberbayern gewagt, nach Nussdorf am Inn und bin dort in ein Bauernhaus von 15 oder 12 gezogen. Und in diesem Haus haben auch schon Freunde von mir gewohnt. Wir waren quasi eine Wohngemeinschaft aus Kajakfahrern und Kajakfahrerinnen. Das habe ich auch 10 Jahre dort gelebt. Und in dieser Zeit kam dann auch der Kontakt zu Adidas. Also vielleicht noch zu der WG oder zum WG-Leben. Das war jetzt schon so eine legendäre Institution, muss man sagen, fast schon. Also wir hatten aus der ganzen Welt, alle großen Namen waren bei uns zu Besuch. Über mehrere Monate haben die teilweise auf dem Sofa gesurft. Kann ich eine kleine lustige Anekdote erzählen. Irgendwann war ein Freund von mir da, ein Engländer, der wollte sich gerne anmelden in Deutschland, weil er irgendwie ein Auto kaufen wollte. Das ging nur, wenn er irgendwie 3 Monate angemeldet war. Dann sind wir zum zum Amt in Nussdorf gegangen. Und dann habe ich so gesagt, ja, hallo hier, ich möchte ihn gerne anmelden, mit ihm ein bisschen helfen, der kann nur Englisch. Und dann hat er gesagt, ja, nee, das geht nicht. Ich so, ja, was spricht denn dagegen, ne? Ja, da würden ja schon 22 Leute wohnen, das wäre eine Kommune.
Ja, und? Dann wohnt er halt auch in der Kommune.
Genau, da habe ich gesagt, es gibt in Deutschland ja kein Gesetz, ob man nicht zu dritt in einem Zimmer leben kann, aber ich kann Sie beruhigen, Sie sollen mir noch mal die Namen sagen, die da bei Ihnen gemeldet sind. Ja. Natürlich, im Laufe der Zeit haben sich Leute angemeldet und nie abgemeldet. Die sind dann also 2 Freunde nach Neuseeland ausgewandert und so habe ich die Liste von 22 dann wieder auf 8 reduzieren können. Und dann war die Welt auch in Ordnung und ich durfte den englischen Freund anmelden.
Naja gut, 9 Leute lasse ich gerade noch gelten, na prima. Ja, aber dadurch hattest du ja automatisch auch für irgendwelche Filmprojekte schon einfach den Kontakt zu den ganzen Protagonisten, die du so gebraucht hast. Also wenn die eh bei euch residiert haben oder vorbeigeschaut haben, dann hat sich das ja auch wieder wunderbar gefügt eigentlich, ne?
Zu anderem auch nochmal zurückzukommen, das war natürlich auch super für meine Zeit bei Adidas. Ne? Adidas hat, also ich habe bei den ganzen Jahren immer mit so einem Münchner TV-Produzenten ein bisschen was zusammengearbeitet, der sich auf Extremsport spezialisiert hatte. Und ich war schon unheimlich oft in Norwegen. Norwegen ist eigentlich so meine große Leidenschaft oder eines meiner Lieblingsgebiete. Ich war über 20 Mal, da. Und zusammen mit dem Jens Klatt, einem Freund, haben wir auch einen Flussführer über Norwegen geschrieben. Also Flussführer ist wie ein Wander- oder Kletterführer. Da stehen alle Informationen über die Flüsse und Schwierigkeiten drin. Und mein Freund, dieser TV-Produzent, kannte den. Und Adidas kam auf den zu und wollte in Norwegen eine Wildwasserproduktion machen. Mhm. Damals ganz mit dem ganz bekannten Schorschi Schauf. Das war der erste Kajakfahrer, der den Rheinfall von Schaffhausen befahren ist. Und er sollte so ein paar junge Kajakfahrer mitnehmen. Und er hat sich dann an mich erinnert und wusste natürlich, das A und O bei einer Produktion ist natürlich auch, wenn sich jemand vor Ort auskennt. Ja. Also ich war jetzt quasi nicht dafür angestellt, das Ganze filmisch zu regeln, sondern wir haben ja die Produktion in 5 Tagen umgesetzt. In 5 Tagen haben wir quasi eine halbe Stunde Fernsehen produziert. Und da muss das natürlich jeder Drehort, weil ich halt die ganzen Locations so gut kannte, gut passen und natürlich abwechslungsreich sein. Und,
aber da hast du noch nicht selber gefilmt oder auch schon gefilmt?
Habe ich auch schon, aber bei der Produktion war ich nicht fürs Filmen beschäftigt.
Ah, okay.
Sondern da hat mein Freund mich mitgenommen, dass ich halt sage, okay, wir machen jetzt erst diese Wasserfälle, diese Strecke, dann können wir am Nachmittag noch das machen, dann müssen wir noch 3 Stunden Auto fahren, damit wir morgen das machen können. Und so habe ich diese 5 Tage komplett durchgetaktet. Vor allem in Norwegen muss man unheimlich flexibel sein wegen dem Wetter. Mhm. Und das habe ich halt super hinbekommen, weil ich halt auch so ein breites Wissen hatte über die ganzen Flüsse, dass wo, bei welchem Wetter was gut funktionieren könnte. Und am Ende dieser Produktion kam halt dann der Global Brand Manager von Adidas, der Axel, auf mich zu und hat mich schon so gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für sie zu arbeiten und ein internationales Kajak-Team aufzubauen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon eine Videoserie, Sickline hießen die Filme, 4 Teile gab es bis dahin schon. Und die kannten die natürlich auch. Und da kam es dann, dass es dann das Adidas Sickline-Team wurde. Und ich habe für Adidas quasi 15 Athleten, Athletinnen betreut aus 13 Ländern. Und jetzt die Kurve zurück zur WG zu kriegen. Da ich so gut vernetzt war, wusste ich natürlich auch über ganz viele Talente weltweit. Mhm. Und bei Adidas war so, wir hatten verschiedene Konzepte besprochen. Einmal ein Konzept gewesen, dass man halt große Namen unter Vertrag nimmt.
Ja.
So, das wollten wir aber nicht, sondern wir haben gesagt, okay, wir bauen lieber ein ganz junges Team auf mit ambitionierten Menschen, die halt groß werden möchten.
Und die sind ja eigentlich auch automatisch dann wahrscheinlich der ein oder andere bei euch in der WG aufgeschlagen, weil da einfach schon so viele Paddler beieinander waren. Da guckst du als junger Mensch dann auch dazu, ne? Ach, den kenne ich. Und da hast du die ja, die sind dir automatisch zugelaufen, würde ich fast sagen.
Ja, das meine ich ja mit, genau. Ich hatte natürlich da und weltweit, ne, ich kannte natürlich ganz viele Talente, beim Talent ist es natürlich immer so, manche gehen dann auch in den Weg, ne, so andere orientieren sich irgendwann um. Das ist natürlich immer ein bisschen Risiko. Das gilt ja grundsätzlich bei so Sachen. Aber zum Beispiel den einen, den Gerd Solz, das ist ein Spanier, mit dem war ich schon, als er 16 war, paddeln. Da habe ich schon gedacht, aus dem kann man ganz großer werden. Und den haben wir dann mit 19 Jahren bei zum Beispiel dann das Sickline-Team geholt. Der ist ja dann mit 21 auch Extremkajak-Weltmeister geworden. Mhm. Also als Beispiel. Ne? So, und so habe ich die, das Team für die zusammengestellt. Habe dann auch für Adidas eine, die Extremkajak-Weltmeisterschaft ins Leben gerufen, die über 10 Jahre ging. Da ging es auch um, also wie die entstanden ist, reden wir später nochmal, glaube ich, zum anderen Thema drüber. Es passt jetzt gerade hier nicht so hin, aber so habe ich das Team gegründet und dann haben wir natürlich für Adidas jedes Jahr auch Produktion umgesetzt, weil die brauchen ja Content, mhm. ne? So. Ja. Genau, so heißt es.
Fachwort. So ist heute, genau.
Und also Inhalte für die Medien haben wir für die produziert und das ist eigentlich jedes Jahr dann eine Filmproduktion bei rausgekommen. Und für mich war es halt super, es war wie, ich habe ja eh das schon gemacht. Ne? Ja. So, ich bin der Vortragsreisender gewesen, habe meine Vorträge produziert und jetzt bin ich dafür, habe ich quasi einfach nur noch einen wirtschaftlichen Mehrgewinn gehabt für das Gleiche, was ich eh gemacht habe. Ich musste mich jetzt nicht groß umstellen oder verbiegen. So, das war für mich natürlich eine dankbare Geschichte. Und das ging dann von 2006 bis 2017. Und
2017 ja, das hat kam sich ja ganz gut ergänzt. Du hast ja eh gefilmt, deine Vorträge gemacht. Und dadurch konntest du dann die Athleten von Adidas auch noch mal mitfilmen oder jemanden dazu holen, den du von einem Filmprojekt kanntest. Also eine super Ergänzung eigentlich. Und du bist dann ja irgendwann auch vom reinen DVD-Verkauf eben mit deinen Sickline-Filmen auf diese Multivision-Shows umgestiegen, die du auch bis heute machst.
Wenn ich das genau, die Filmtour, ja genau. Ich bin aktuell auch unterwegs gerade.
Ah, oh, sieht man nicht.
Nein, ich war jetzt
schaut bei dir eigentlich ganz privat aus, gerade im Hintergrund.
Aber, jetzt im November ist Hauptvortragszeit natürlich.
Ah, verstehe. Na, habe ich dich ja gerade nochmal erwischt. Du hast ja auch unheimlich viele Expeditionen in alle möglichen Länder gemacht. Welches war denn für dich die schönste Expedition, bei der du am meisten Spaß hattest?
Die Frage bekomme ich tatsächlich oft gestellt und ich antworte auch immer das Gleiche.
Egal.
Das Entscheidende ist eigentlich immer natürlich die Menschen, die einen begleiten. Ne? Mhm. Jeder kennt das, man ist irgendwo im Urlaub und wenn untereinander die Harmonie nicht passt, dann bringt man eigentlich keine schöne Erinnerung mit. Wir sind auch Menschen, ja auch, wir sind ja oft so, dass wir oft dann lieber die schlechten Sachen behalten. Mhm. Und da ist das Wichtigste eigentlich immer gewesen, dass auf diesen ganzen Expeditionen das Team eigentlich immer aus Menschen bestand, die einen guten Spirit und Harmonie unter sich haben und auch natürlich so die vom Grundgedanken auf dem gleichen Level waren.
So, und dadurch ja, hat das was macht für dich denn genau ein gutes Team aus? Klar, so die gleiche Grundeinstellung, aber man braucht ja eigentlich auch mal verschiedene Rollen in einem Team, damit es funktioniert.
Ja, ich war immer der Depp. Ne?
Also, okay, dann ist die Rolle schon mal besetzt. Das ist ja genau, auch schon mal schick. Musst du kein anderer machen.
Weil du gerade Rollen sagtest. Eine soziale Gruppe besteht ja aus dem Gruppenführer, dann aus dem Wissenschaftler, glaube ich, aus dem Professor, aus dem Deppen. Ich weiß, glaube ich, fünf Komponenten sind das. Ne? Dann die Mitläufer und noch irgendeine Rolle ist zu füllen. Also es gab eine Grundregel, natürlich kein Ego durfte größer sein als meins.
Na, Quatsch. Ja gut, wenn du Chef bist, dann ist das schlecht, wenn da drei Alpha-Männchen mittun, die dich übertrumpfen wollen, klar.
Nein, also ich hatte natürlich, natürlich waren das viele Alpha-Charaktere da mitzunehmen. Mhm. Wobei den Alpha-Charakteren gibt es ja auch, es gibt welche, die haben einfach ein unheimlich großes Ego. Dem muss man auch Raum geben, aber die haben natürlich auch unheimlich zeitgleich eine große Sozialkompetenz. Das kann man nicht von allen Alpha-Tieren sein. Ne? Es gibt auch einfach die Löwen, ne? Die nenne ich. Also einen Löwen habe ich nie mitgenommen, weil der alle anderen immer tot beißt. Ne? So. Der lässt ja keinen Platz anderen Menschen. Und das habe ich ganz gut hinbekommen, dass die Egos alle ihren Raum gefunden haben. Es hat also zu 90% immer gut geklappt.
Man braucht ja auch ein gewisses Ego, um so harte Expeditionen durchzustehen, denke ich, zu sagen, so, ich gebe mir das jetzt nicht, dass ich jetzt hier aufgebe. Ne? Ich krieg das schon hin, sonst funktioniert es ja auch wieder nicht.
Nee, natürlich, man braucht gerade jetzt natürlich, wenn man im Extremsport unterwegs ist, das sind natürlich auch alles ganz spezielle Art von Mensch natürlich, die das so machen. Und natürlich braucht man da natürlich auch ein starkes Ego. Mhm. Ist ja auch aber in Ordnung. Starkes Ego ist ja nicht schlecht, aber ich meinte jetzt eher ein Egozentriker, den braucht man ja nicht mit.
Ne? Man muss sich da dann doch so weit zurückfahren können, als ego-starker Mensch, dass das für die anderen auch passt. Und was war jetzt die schönste Expedition? Sind wir ein bisschen abgeschwiffen?
Ja, sicherlich. Also Grönland war sehr inspirierend. Mhm. 2008 für mich als Kajak-begeisterter Mensch natürlich, weil wir natürlich zum Ursprung des Sports gereist sind. Die Inuits haben ja vor 4000 Jahren die Kajaks gegründet. Und einmal natürlich wegen Grönland, aber wir haben dort auch die grönländischen Kajakmeisterschaften besucht. Und das ist ein sehr traditioneller Wettkampf, wo die auch noch die Bekleidung von früher anziehen.
Also, ja. Wer das ich erinnere mich, wie du das geschrieben hast, dass die da teilweise in den Robbenfellanzügen, die auch etwas sehr fischig rochen, ihre Wettkämpfe bestritten haben. Also das stelle ich mir schon ein strenges bis interessantes Ereignis vor.
Auf alle Fälle. Also die haben natürlich, also normal als Kajaksportler, Orkanesportler, hat man halt eine Trockenjacke. Ne? Ob man jetzt im Meer fährt oder auf dem Wildwasser, ne? Also mit so Gummiabschlüssen. Und man ist ziemlich wasserfest verpackt. Ne? Also gibt es sogar auch Skorotex, gibt es auch High-End-Produkte. Und diese haben damals halt aus Seehundhaut sich sowas genäht. Auch mit Kapuze, ganz eng, wurde das dann zusammengeschlossen, damit durch kein Wasser reinlaufen kann. Also das Gesicht ist auch so ein bisschen zusammengequetscht, weil da so eine Kordel das Gesicht zusammenpresst. Und das ist ja Leder, ne? So, und das darf ja nie trocken sein, weil dann wird es ja hart und bricht.
Aber man könnte es doch mit Fett irgendwie so pflegen.
Ja, aber die haben das aber dann immer in Plastik, die transportieren das in Plastiksäcken, damit das feuchtes Klima ist. Und als ja dann in Grönland kommen ja alle mit dem Schiff oder Fähre an. Da gibt es ja jetzt keine Straßennetze so, ne? Und dann ist halt dann, als die Meisterschaften waren, kommen die aus ganz Grönland zusammen mit der Fähre. Und dann haben sie alle ausgepackt, die Säcke. Und dann kam natürlich eine Duftwolke.
Kann man nur froh sein, dass das eigentlich ein Outdoor-Sport ist, ne? Zum größten Teil des Kajakpaddeln, weil ich glaube, in der Halle, da wirst du dann wahnsinnig mit sowas. Und es war für dich eine der schönsten Expeditionen, die du gemacht hast, aber ist ja auch riskant, ne? Also ich glaube, davor habt ihr nie mit Eisschollen, Eisbergen, diesen Sachen zu tun gehabt, weil ihr eher Flüsse gepaddelt seid.
Richtig, also gut, genau, Eisberge schauen ja nur 9 oder 10% aus dem Wasser. Und der Rest, das muss ich mir mal vorstellen, wenn dann halt Wahnsinn. Eh schon ein Haus aus dem Wasser schaut, dann weiß man, da muss noch das Haus 10-mal unter Wasser auch noch sein. Und die Situation bei Eisbergen ist ja, dass die ausgehöhlt werden von unten und dann kommen die in eine Disbalance. Und dann fangen die an zu kippen. Die schaukeln sich so ganz langsam auf und die ganz Großen brechen natürlich bei dem Prozess dann auseinander. Und daher sollte man natürlich in einem gewissen Respektabstand halten. Haben wir nicht geschafft.
Weil, ich bin da näher ran.
Die Eisberge, es ist schon so echt Kunst. Ne? Also
diese, gibt diese eine gute Aufnahme. Paddel da mal näher ran. Ich brauche das nochmal.
Einmal natürlich das, aber auch sind Eisberge sehr kunstvolle Objekte. Ne? Diese Formen, diese Eiskristalle, gerade wenn da mit den Lichtspiegelungen sind, also ist schon faszinierend. Aber auch nicht wegzuschweigen, natürlich sind es auch schöne Aufnahmen gewesen.
Ja, der Filmer paddelt da ja immer mit bei dir. Was war denn so der, wenn man so sagen darf, der geilste Paddelmoment, den du hattest, wo du echt das Gefühl hast, jetzt hat alles gestimmt und boah.
Da gab es auch so viele. Also sicherlich ganz tolles Erlebnis war der Grand Canyon of the Stikine im Nordwesten von British Columbia.
Da warst du ja auch mehrfach, ne? Also
dreimal war ich jetzt. Dreimal
fasziniert
war ich da.
Und nicht ganz losgelassen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, richtig. Es war schon so in meiner persönlichen Kajakkarriere auch so ein Meilenstein gewesen. Er hatte den Ruf des Mount Everest des Wildwassers. Das umschreibt das auch ganz gut. Also ist nicht der schwerste Flussabschnitt. Der Mount Everest ist auch nicht der schwerste Berg, ne? Aber so von dieser Herausforderung. Und die Situation war, als wir 2000 dahin gefahren sind, gab es ja noch nicht so die sozialen Medien wie heute. Mhm. Es gab quasi keine Filmaufnahmen im online zu sehen. Und die ganzen Informationen, die wir uns besorgt haben, haben wir von den Erstbefahrern und bekommen. Wir hatten quasi nur mündliche Informationen aus Telefonaten oder aus Schriftverkehr.
Und das ist schon was anderes, als wenn man das mal im Filmabschnitt vielleicht auch gesehen hat. Ne? So sieht die Stromschnelle aus, so ist die eine Flussbiegung und so weiter.
Genau, richtig. Also zu einem ist ja so, wir Menschen neigen ja dazu, wenn wir Geschichten erzählen, wir erweitern die Geschichten ja gern durch unsere, sagen wir mal, Eindrücke und Gefühle. Ne? Aber dadurch verändern sich Geschichten ja auch. Ne?
Sicher.
Heißt, gerade jetzt so bei so, die erzählen halt die Erstbefahrer von den Stromschnellen. Und manche waren dann viel gewaltiger als eigentlich in den Erzählungen. Und andere, die gar nicht so wahrgenommen haben, kamen uns dann gewaltiger vor. Ne? Also es kann auch, ja, also in beide Richtungen kann das so gehen. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenunterschied gewesen. Bei uns in der Gruppe war damals auch keiner mit, der vorher schon mal gepaddelt ist. Also alle Teams, die vorher den Stikin gefahren sind, hat man immer einen mit von den Erstbefahrern. Und die Erstbefahrer hatten Helikopterbegleitung. Das wäre so, als wenn man Mount Everest quasi neben einem Helikopter herfliegt. Und dann die nächsten Teams immer von einem begleitet werden, der die Route gegangen ist. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne, weil der sich auskennt. Und wir hatten das halt nicht. Und das war natürlich für uns um jede Biegung. Man muss sich das vorstellen, das ist ja ein Canyon mit 300 Meter senkrechten Felswänden links und rechts. Und der einzige Weg ist der Fluss, da rauszukommen.
Also, da hattet ihr auch nicht viel Chancen zu scouten und immer wieder anzuhalten und zu gucken, wenn du 300 Meter hohe Wände hast. Da musst du dich ja mehr oder weniger drauf verlassen, dass die Erstbefahrer dich nicht angelogen haben, jetzt was in der nächsten Biegung ist.
Ja, zu einem das und zu anderen, man kann schon besichtigen, man muss da ein bisschen hochklettern, aber wir hatten da tatsächlich dann noch eine Situation, wo dann in dieser Expedition fast ein bisschen selbst die Kontrolle verloren hatten. Es war ein langer Tag, wir waren selber schon sehr aufgearbeitet, wir hatten auch damals einen sehr hohen Wasserstand, was das nochmal zusätzlich erschwert hat, weil man viel mehr Kraft braucht. Man muss sich das so vorstellen, man fährt da durch die Schlucht. Und sobald man eine Abrisskante sieht von der nächsten Stromstelle, sieht man ja nicht, wo es hingeht. Und da muss man ja, wenn man kein Hazardeur ist, anhalten.
Ja.
Aber so musst du natürlich, da kommt der eine Stromstelle nach der anderen. Man fährt aus der einen Stromstelle raus und da muss man sich blitzschnell orientieren, hat man eine Ruhezone, bevor die nächste kommt. Aber das waren teilweise so 50, 100 Meter. Da schnell fließt das Wasser. Dann muss man ganz schnell gucken, wo ist das nächste Kehrwasser? Also wo kann ich vielleicht anhalten?
Kehrwasser ist ja so ein ruhigerer Bereich, wo man eben kurz mal durchschnaufen kann, wo sich die Strömung so ein bisschen umkehrt und man einfach so einen Ruhepunkt hat, um sich zu orientieren.
Also da kann man tatsächlich im Fluss anhalten. Ne? Also, hinterm Stein bildet sich so ein Kehrwasser und dann kann man dann quasi einparken. Und dann kann man dort auch dann versuchen, wie auszusteigen und dann vielleicht ein paar Meter hochzuklettern. So haben wir es gemacht. Aber man braucht nicht unheimlich Kraft. Man muss ja dann immer hin und her schaufeln, anstatt wenn man jetzt vorher schon mal gefahren ist, dann ist auch oft so beim Wildwasser, wenn einer es kennt, sagt er, ja, die nächste Stromstelle braucht man nicht anschauen. Die ist nicht schwer. Wir fahren jetzt rechts rein und unten nach links und dann seid ihr durch. So läuft das manchmal ab. Aber das wussten wir ja nicht. Und da haben wir natürlich sehr viel Kraft gebraucht und waren auch schon müde am Ende des Tages. Und dann kam man eine ganz lange Gerade mit Gegenlicht und nur weißem Wasser. Und wir hatten nur die Information, es geht. Ja, aber wir haben gesagt, ja gut, wie soll das gehen? Es sieht aus wie das Ende der Welt. So, und da haben wir dann auch gedacht, ob wir abbrechen. Haben wir auch tatsächlich versucht, haben dann auch angefangen rauszuklettern, aber irgendwann haben wir gemerkt, das ist nicht sinnvoll. Und dann, wir kommen ja nicht raus. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir schlafen einfach mal eine Nacht, vielleicht sieht es am nächsten Morgen ohne Gegenlicht besser aus. Und so war es dann auch.
Ja, also okay, dann habt ihr euren Mount Everest in der Horizontalen gemacht. Jetzt, wo du vorhin von dem Kehrwasser erzählst, mir ist auch eine Stelle, fand ich sehr bemerkenswert, wo ihr in Malawi gepaddelt seid. Immer schön ins Kehrwasser rein, bis ihr gemerkt habt, dass die Nilpferde das Kehrwasser auch super fanden und da quasi sich auch ausgeruht haben. Und man weiß ja, Nilpferde sind ja ziemlich gefährlich. Es ist, glaube ich, eines der gefährlichsten Tiere, denen man so begegnen kann. Also das Kehrwasser ist also nicht immer der beste Platz, um sich auszuruhen, je nach Land.
Also in dem Fall nicht. Das war 97, das war auch mit meine krasseste Expedition, die ich eigentlich gemacht habe. Sind wir in den Ausfluss des Malawisees, drittgrößte Binnensee Afrikas, gefahren. In dem Malawisee gibt es übrigens Zierfische, also Leute, die ein Aquarium haben, die kennen das. Und wir waren auch schnorcheln im See und dann schnorchelst du tatsächlich mit so wie im Aquarium, etwas größer natürlich, herum. Und der Malawi ist, der Schier ist ein sehr wuchtiger Fluss und gespickt mit Krokodil- und Nilpferden. Also ich will das heute nicht mehr machen. Ne? Wir waren damals einfach ein bisschen leichtfertig oder auch vielleicht ein bisschen dumm. Ne? Jugendliche Unsterblichkeit war noch präsent. Und durch der unglaubliche Wille und Glaube auch an sich selbst, dass man das schaffen kann. Ne? Also wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum man dann solche Touren schafft und auch überlebt. Aber es war äußerst stressig, wenn man natürlich um die Kurve kommt und auf einmal 10 Krokodile ins Wasser reinhuschen. Ne? man muss wissen, ein Krokodil isst nur einmal die Woche.
Also, ja gut, aber wenn das jetzt gerade Hunger hat, wenn du um die Ecke kommst, ist das natürlich...
Ja gut, und die essen ja nicht alle gleichzeitig, ne? So, also, aber die Nilpferde sind viel schlimmer, ne? Du hast das gerade schon richtig gesagt, die meisten tödlichen Tierattacken in Afrika sind durch Nilpferdangriffe.
Mhm. Also wenn die einen angreifen... Ja, das glaubt man gar nicht, wenn man die so sieht, ne? Die wirken so ein bisschen behäbig, aber...
Die können 44 Stundenkilometer laufen, also schneller als ein Mensch... Auf natürlich jetzt nicht kilometerlang, aber im Sprint hat man keinen Auftrag. Und die sind ja den ganzen Tag im Wasser, um sich abzukühlen. Und nachts verlassen die das Wasser und gehen grasen. Die gehen bis zu 10 Kilometer, verlassen den Fluss.
Oh,
und
okay.
Wusste ich auch nicht. Haben wir dann alles im Zuge der Expedition unseren Horizont erweitert.
Ja, und ihr habt ja am Anfang auch noch schön tapfer immer am Flussufer gezeltet, ne?
Genau, richtig,
und dann
genau.
Zum Schluss erfahren sie, da könnte es sein, dass da die Nilpferde kommen und die laufen einfach. Da, wo sie laufen, laufen sie. Ob da ein Zelt ist oder nicht. Also, ziemlich Schwein gehabt, würde ich sagen. aber das wollte ich dich eigentlich auch fragen, welches so der beschissenste Fluss war, also der blödste, war das jetzt tatsächlich der Malawi? Shire, spricht man den aus?
Shire. Kann ich jetzt nicht sagen. No, also natürlich, klar war es schon unleid. Wir waren nach 3 Tagen auch durch, ne? Also durch meine ich jetzt so mental, ne? Also wir waren auch selber am Ende. Wenn du natürlich 3 Tage mit solchen Ängsten konfrontiert bist, dann brauchen wir nicht weiter erklären, ne?
Ja.
Waren wir auch überlastet, haben das. Aber kann ich gar nicht sagen, so, was. Dass der schrecklichste Moment oder schlechteste Erinnerung war beim Paddeln.
Okay, na gut, also viele schöne Erinnerungen hoffentlich, was ja auch viel, viel feiner ist als lauter Schreckmomente. Gab es denn eine richtige Paddelschnapsidee, wo du gedacht hast, ey, da war ich so bescheuert, zum Glück überlebt und alles gut gegangen, aber das war total beknackt, also.
Teilweise habe ich schon die unsinnigsten Sachen oft noch gemacht, bevor ich dann so in die Öffentlichkeit gekommen bin mit meiner ganzen Paddel-Technik oder wo ich dann auch in den Medien war. Das war eigentlich eher so auch gesponsert war. Das war eigentlich davor in der Zeit. Da haben wir schon ein paar verrückte Hochwasserbefahrungen gemacht, wo man im Nachhinein sagte, wir haben einfach Glück gehabt. Das war einfach Unsinn jetzt einzusteigen.
Das ist ja auch der Jugend geschuldet, ne? Wo, du hast ja schon gesagt, genau. Da hält man sich für relativ unsterblich. Also immer drauf zu, wird schon gut gehen, ne? Ja, jetzt hatten wir es ja schon ziemlich viel von deinen ganzen Expeditionen. Da würden mich natürlich auch noch ein paar Sachen interessieren. Nämlich, was nimmt man da denn alles so mit? Und wie schwer ist denn so ein Expeditionskajak? Zeltet man da unterwegs? Proviant mitschleppen? Da ist man doch bestimmt bei etlichen Kilo, die man je nach Expedition da auch zu bewegen hat über die ganze Strecke.
Also man muss das ein bisschen unterscheiden. Also das Kajak wiegt so zwischen 20 bis 25 Kilo, je nach Hersteller. Und dann natürlich das, was das tägliche Leben benötigt, also Schlafsack, Isomatte, trockene Wechselbekleidung, Erste-Hilfe-Set, Satellitentelefon, das hat man halt immer mit. Und zum Übernachten nehmen wir immer Tarps, weil unterm Tarp kriegst du von der Summe am meisten Leute runter für wenigste Gewicht.
Ja.
Also, ne, so genau. Und als Verpflegung ist natürlich so, das Gewicht hängt natürlich ab, wie viele Tage man unterwegs ist. Also wir haben meistens nehmen wir so gefriergetrocknete Nahrung mit. Kann man am besten aufteilen. Ich habe auch schon, also kurz, dann hat man so zwischen, in der Summe so zwischen 35 und 40 Kilo, die man tragen muss, wenn man sein Kajak vor reinträgt.
Ja, aber ihr habt das ja auch oft hochgetragen zum Einstieg oder fast bis zur Quelle oder einen Zufluss entlang zum Fluss, den ihr paddeln wollt, wo ihr die Zuflüsse mitnehmen wollt. Da schleppt man dann ja eben 40, 50 Kilo teilweise auf dem Rücken?
Genau, richtig. Das muss nicht so, genau, richtig. Das ist ja, also ist ja auch ein sehr, vom Packmaßen ein sehr undankbarer Rucksack. Das Kajak, Kajak ist so 2,70 Meter lang und 70 Zentimeter breit und 40 bis 50 Zentimeter hoch. So. Ist sich sehr unhandlich.
Habt ihr da so Gurte reingeklipst oder hinten dran?
Genau,
gebunden,
wir haben so,
oder?
Ja, genau. Gibt es verschiedene Systeme. Man kann es natürlich quer tragen. Das ist eigentlich das Beste. Aber
mit Bäumen bleibst du ja links und rechts an allem hängen.
Wollte ich gerade sagen, ne, wenn Bäume sind, also wir waren mal in Sibirien unterwegs, da hätte das nicht geklappt. Da muss es hochgrad tragen. Da hast du das Problem, dass es so hoch sein muss, dass du unten nicht gegen deine Fersen knallt. Ja. Und das Unterschenkel, dass du noch laufen, dass du noch gehen kannst, weil sonst kannst du nur so Gänseschrittchen machen. Und wenn es zu hoch ist, dann ist der Pendel zu arg. Also kleine Randgeschichte, ich war mal in Sibirien unterwegs, 14 Tage abseits der Zivilisation, war das längste am Stück, was ich hier gemacht habe, und hat natürlich relativ Nahrung auch mit. Und da sind wir teilweise 40 Kilometer die Flüsse hochgelaufen. Ne? Wir sind einen Hauptfluss gefahren, den Kitoi, und sind die ganzen Zuflüsse immer hochgelaufen. Und haben dann auch natürlich nicht mehr alles mitgenommen. Aber mit dabei war der Fabian Dörfner, mehrfacher Kanuslalom-Weltmeister. Und der Fabian ist eher so der 75-Kilo-Mensch, so, aber austrainiert Muskeln, und ich bin eher so 100-Kilo-Kompakt-Mensch. Ne? Und dann sind wir beiden waren die Letzten und sind dann losgelaufen, und da war sehr viel Wald und Busch, weil es sind gibt's ja keine Wege. Ne? Und der Fabian war halt hinter mir, und oft musste man sich einfach durch so Büsche durchquetschen. Da habe ich natürlich einfach meine Masse eingesetzt, mich nach vorne gelehnt und bin da durch. Ja. Und den Fabian habe ich dann oft einfach nach hinten katapultiert. Weil er nicht genug Masse gebracht hat, um die Äste zur Seite zu biegen. Da war die Spannung der Äste zu groß, dass sie ihn wieder zurückgeschleudert haben. Dann ist er wie eine Schildkröte auf den Rücken gefallen. Da habe ich ihm mal aufhelfen müssen. Normalerweise ist der Fabian zigfaches fitter gewesen als ich. Ne? Der war zu der Zeit auch Hochleistungssportler. Ne? Und ich war schon fit, aber ich habe nie das Niveau als Hochleistungssportler gehabt in meinem Leben. Mhm. Und das war eine ganz lustige Anekdote.
Ja, manchmal hat das dann auch Vorteile, wenn man doch eigentlich ein bisschen zu viel Masse hat, als man eigentlich sollte. Aber manchmal hilft das ja sogar. Apropos Masse, was wiegt deine Kameraausrüstung? So am Anfang war das bestimmt noch mehr, wo die Technik nicht so fortgeschritten war. Aber wenn du sagst, magst so 30, 45 Minuten Film mitbringen, in einer guten Qualität, mit denen du eben auch auf Tour gehen kannst, was schleppst du da dann an Gewicht auch wieder mit?
Also es war eigentlich zur Zeit mit den Videocamcordern noch relativ dankbar, weil da hat man ja keine Wechselobjektive mitgenommen. Mhm. So ein Camcorder war überschaubar vom Gewicht. Ne? Also er hat ja ein Zoom-Objektiv drin gehabt. Eigentlich hat man damals mal, habe ich noch ein Stativ mitgenommen, weil damals gab es diese optische Bildstabilisierung, war noch nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt heute ist. Und heute habe ich ja dann quasi einen Fotoapparat. Micro Four Search Technologie nutze ich von Panasonic, und die Wechselobjektive. Es ist schon ein bisschen schwerer. Ne? Hat es damit den Objektiv. Ist aber in der, jetzt im Vergleich zu Sony oder Canon und Nikon, ist das Panasonic Lumix-System das Beste vom Gewicht her. Am kleinsten, am kompaktesten, am leichtesten im Vergleich zu den anderen. Ne? Trotzdem ist es viel schwerer als ein Camcorder. Nur jetzt brauche ich kein Stativ mehr mitnehmen, weil die optische Bildstabilisierung der Linsen und der Kamerasensor ist so gut geworden, dass ich auch mit langen Brennweiten, mit Tele-Einstellungen aus der Hand filmen kann. Jetzt ist eigentlich die Drohne dazu gekommen. Ich will mich nicht beschweren.
Stativ weg dafür die Drohne. Naja, klar.
Ist ja quasi ein Segen für alle Filmschaffenden und vor allem natürlich für alle Zuschauer. Es ist ja Zucker für die Augen. Man kriegt natürlich Eindrücke, die früher eigentlich nur eine Hollywood-Produktion umsetzen konnte, wenn überhaupt. Und wenn überhaupt, ist man auch gar nicht dahin gekommen, wo man natürlich die Aufnahme hätte produzieren können mit dem Helikopter.
Und wie viel Kilo sind es jetzt trotzdem so?
Achso, die Frage habe ich gar nicht beantwortet. Ne?
5 oder 10 Kilo? Oder?
Nee, ich würde das mal so auf 5 bis 6 beschränken. Man hängt ein bisschen davon ab, wie viel Objektive ich auch mitnehme. Das variiere ich so ein bisschen, was ich mache.
Ja. Ja, gut. Okay.
Ist überschaubar. Ne? So.
Ja. Und wie habt ihr das dann unterwegs auf den meisten Flüssen mit Wasser gemacht? Wasser ist ja vorhanden, einfach einen Wasserfilter mitgenommen. Oder muss man manchmal auch Frischwasser mitnehmen, dass man nicht vor Ort irgendwie gefiltert hat?
Nee, das wird nicht klappen. Ne? Dann bist du ja, Minimum ist ja 3 Liter am Tag, was wir trinken sollen. Mhm. Wenn man jetzt sich anstrengt körperlich, braucht man halt mehr. Ne?
Ja.
Und das kannst du ja gar nicht umsetzen. Ne? Da haben wir ja gefiltert, also entweder filtern oder wir haben auch so aus den Flüssen getrunken. Ich meine, wir sind ja abseits der Zivilisation unterwegs, wo auch oberhalb keine Industrie oft ist. Klar, es gibt auch Bakterien im Wasser, aber im Prinzip haben wir oft einfach nur aus dem Russland gar nicht gefiltert.
Jackkack im Wasser oder sowas, das will man dann ja eigentlich auch nicht irgendwie versehentlich mittrinken, aber gut, ja. Es läuft ja relativ schnell das Wasser in den wilden Flüssen.
Und dann Und jetzt ist ja dann in Sibirien, in den Wäldern gibt es viele kleinere Bäche. Also das Wasserversorgung war eigentlich in der Regel gar kein Problem.
Okay. Ja, jetzt sind wir schon bei Wassersauberkeit, Verschmutzung. Man hört ja immer mehr, dass Staudammprojekte natürlich an den schönsten Wildflüssen entstehen. Wildflüsse, die bei euch auch Flussgötter heißen. Das finde ich ja sehr hübsch. Also so ein richtig wilder Fluss ist dann ein Flussgott. Da stellt sich mir die Frage, sterben die Flussgötter weltweit gerade aus oder überleben welche von den Göttern?
Das kann ich noch nicht vorhersagen, aber wir witzeln manchmal so, dass wir eigentlich eine aussterbende Sportart betreiben. Zu einem durch die ganze Verbauungsproblematik und natürlich durch den Klimawandel auch, ne? So dass die so trocken wie es wird, ne, oder jetzt geworden ist, führen die Flüsse einfach weniger Wasser. Die Staudammproblematik würde reichen, um einen ganzen eigenen Podcast zu filmen.
Ja, sicher.
Aber grundsätzlich, vielleicht um es kurz zu machen, für alle Zuhörer, Wasserkraft ist nicht immer die saubere Energie, die einem verkauft wird. Und zwar, jetzt um es ganz beispielhaft zu machen, diese klassischen Pumpspeicherkraftwerke bestehen aus zwei Stauseen und das Wasser, ein Stausee liegt oberhalb und dann wird dort Strom produziert und das Wasser läuft dann unter den Stausee und wird dann nachts zurückgepumpt. Und das machen die mit billigem Atomstrom, weil Atomkraftwerke liefern ja auch Nachtstrom, die werden ja gar nicht runtergefahren und diese Pumpspeicherkraftwerke braucht man für Spitzenstrom. Das ist das erstmal so, finde ich auch, ist okay, wir brauchen ja Spitzenstrom, aber dass das den Leuten so verkauft wird, das ärgert mich besonders daran. Ne? So, und natürlich, viele Wasserkraftwerke sind gar nicht mehr sinnvoll. Das ist auch teilweise ein bisschen so Betonmafia, muss man sagen.
Okay.
Ja, aber gerade wie die Aufträge jetzt in Tirol und Österreich zugeschustert werden, meistens hat dann, also Tirol ist ja ein bisschen wilder Westen, aber Tirol als Beispiel, da wird ja viel Wasserkraft betrieben. Also wenn man durch Tirol fährt, sieht man auch kaum Photovoltaik oder Windräder. Das ist auch natürlich, wie es bei uns auch ist in der Gesellschaft, natürlich eine Kommunikationsfrage, wie das Ganze kommuniziert wird. Aber um jetzt zurück zum Flussgott zu kommen, das Thema jetzt mal ein bisschen abzuschließen. Flussgott kam eigentlich der Gedanke, der Sambesi in Afrika, den haben die Menschen dort gesagt, da lebt ein Flussgott, der Yami Yami. So ist das eigentlich, dieser Gedanke Flussgott, auch bei mir persönlich entstanden, bei einer Reise zum Sambesi. Und dieser Flussgott ist tatsächlich auch bedroht. Da gibt es ja die Victoria-Fälle, ganz bekannte Wasserfälle, 120 Meter hoch, einen Kilometer breit, dieser Spalt. Und unterhalb dieser Victoria-Fälle ist eine der schönsten Wildwasserstrecken der Welt, die auch kommerziell mit Rafting genutzt wird. Also wer mal wirklich mit Wassersport zu tun haben möchte und einen Adrenalinkick sucht, der sollte die Zambezi raften. Und da bauen die tatsächlich ein Kraftwerk unterhalb und diese ganze Schlucht wird fast verschwinden, bis kurz zu den Victoria-Fällen. Das ist schon dramatisch, ne? So,
Aber so im Kleinen hast du ja auch was zur Flussrettung schon gemacht bei der Ötztaler Ache, habe ich gelesen. Habt ihr eigentlich durch einen ganz guten Kniff das abgewendet, dass dieser Flussgott sterben muss?
Nee, der muss jetzt sterben.
Ja, aber damals.
Damals nicht, genau richtig. Ne? Wir haben da natürlich auch damals schon viel überredet und dann kam es auf, dass die Ötztaler Ache, einer der letzten freifließenden Gletscherflüsse überhaupt im Alpenraum, der das Wasser abgegrast werden sollte. Und genau, und der Gletscher wird aber bald weg sein, das ist auch sicher, das können sie schon ausrechnen. Und jetzt wollen sie halt von der Ötztaler Ache die beiden Quellflüsse rüberleiten dorthin mit einem Tunnel. Und damals haben wir schon, war es schon aktuell und dann haben wir dort einen Protest organisiert. Mit den Menschen aus dem Ötztal gab es natürlich auch einen Widerstand dort, aber relativ wenige, weil die meisten haben die Ache, so nennen sie die Ötztaler Ache, haben die Angst vor. Weil hier ist ja mal jemand reinfällt, ertrinkt, ist ein reißender Strom.
Oder tritt über die Ufer und gräbt die Uferböschung ab.
Genau, richtig so. Und da ist natürlich dann, sind die Menschen nicht so sensibilisiert dafür. Ne? Und da haben wir dann einen Protest dort organisiert, zweimal auch. Haben wir schon gemerkt, das Wort Protest kommt auch jetzt in Tirol nicht so gut an. Ne? Ist natürlich auch immer links versifft, hört man ja heute auch oft total diesen schrecklichen Vokabel. Und da haben wir gemerkt, damit werden wir nicht weiterkommen. Ne? So, und dann haben wir überlegt, wir müssen das in ein positives Gedanken umwandeln und haben angefangen, dort Extremrennen auszurichten, um mal zu zeigen, dass es den Kajaksport gibt.
Also mittlerweile ein guter Trick, das auch ins Fernsehen zu bringen. ORF war dann ja auch da zu dem Zeitpunkt.
Genau, richtig, ja? Genau.
Also sie hat dann doch eine gewisse breite mediale Öffentlichkeit plötzlich gehabt für die Ötztaler Are.
Genau, richtig. So muss jetzt auch, so haben wir, war auch unser Gedanke daran, dass das dann den Sommers den Medien auch verkauft und haben allen Sportlern gesagt, Sportlerinnen bei den Interviews sollen sie dann immer sagen, ach, letzter frei fließender Gletscherfluss und so einzigartige Möglichkeiten in Europa. Und dann ist daraus ja dann auch die Extremkarak-Weltmeisterschaft entstanden. Mhm. Nur da war dann irgendwann klar, wir müssen das total verwässern. Wir können dann nicht mehr die Kraftwerksproblematik reden. Das ging einfach aus politischen Themen nicht. Ne? Wir haben im Ötztal zusammengearbeitet, Ötztal Tourismus und die Bergbahn Sölden und die TIWAG, das gehört ja doch irgendwie so ein bisschen doch zusammen alles. Und da war natürlich klar, das Wort Protest können wir so nicht mehr weiter betreiben. Aber diese Weltmeisterschaft.
Aber den meisten muss ja klar sein, wenn da kein Wasser ist, gibt es da eben auch keine Meisterschaft. Ne? Also der Zusammenhang ist ja relativ
genau, richtig.
Und direkt zu sehen.
Dieses Rennen hat ja auch dann sich so etabliert, auch vom Tourismus her. Ich meine, es geht um Geld, ne? Und Karak hat kein Geld gebracht. Und dann war aber so, dass hier dann Ötz war quasi dann ausgebucht für Übernachtung in einer totalen Nebensaison. Ne? Das war immer so der Übergang zwischen von Sommer in Winter hat dieses Rennen dort stattgefunden. Jetzt findet es übrigens auch wieder statt. War natürlich dankbar. Und die haben halt gemerkt, okay, Karakfahren kann man ja doch Geld mit verdienen. Ja. Mit Karak-Tourismus. Und so ist das quasi ins Rollen gekommen.
Aber irgendwann haben wir. Schlaue Aktion, aber jetzt hast du gesagt, kommt vielleicht doch irgendwie ein Staudamm hin? Oder?
Ja, wir haben ja dann 2017 hat AIDAS dann aufgehört mit dem Engagement im Wassersport. Also, wie es immer ist, neuer Chef, Strategiewechsel. So, dann haben alle Wassersportaktivität quasi eingeschränkt im Marketingbereich. Und damit war das Rennen auch vorbei. Und dann ist eigentlich dann jetzt zu Corona auf einmal, haben sie tatsächlich auch schon ein Kraftwerk reingebaut, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. Deswegen habe ich eben gesagt, Tirol, Wilder Westen. So ein Durchlaufkraftwerk haben sie reingebaut. Das ist jetzt nicht so viel gegen einzuwenden. Da wird oben Wasser weggenommen und direkt unterhalb der Steilzone, wo der Strom erzeugt wird, wieder eingeführt. Das nennt man Durchlaufkraftwerk. Aber auch soll jetzt diese Option, war damals in diesem Vertrag anscheinend mitverhandelt worden, dass sie auch die Option haben, dann oben das Wasser abzugrasen. Das soll jetzt eigentlich stattfinden.
Und dann ist der Flussgott zumindest halbseitig.
Da ist ein weiterer Flussgott dahin. Ne? Weil diese ganzen Thematiken mit Restwassermengen, die dort immer erklärt werden, so, das kann man in die Tüte hauen. Das ist wie oft bei so Sachen, das. Findet nicht statt. Also das ist nie, weil da gibt es so viel Kleingedrucktes und die Restwassermenge, die sie erzählen, die abgelassen wird, ist meist, also ich wüsste kein Kraftwerk, die sich da dran hält. Aber ich weiß gar nicht, ob wir noch die Zeit haben, aber diese ganze Kraftwerksproblematik ist schon unheimlich wichtig, was die Menschen halt nicht verstehen, ist ja, dass ja so ein Flusssystem wichtig für das Ökosystem ist, weil ja der ganze Rieb von dem Kies wird ja weiter transportiert, ne? Und aus Kies wird auch Sand so, ne? Und wenn durch Kraftwerke entstehen, findet das nicht mehr statt.
Ja.
Dieser ganze
ist ja auch ein Dünger findet nicht statt. Es bilden sich woanders dann Aufhäufungen, wo sie nichts zu suchen haben. Ne? Also das ist schon, denke ich, auch ein
Problem. Also da kann ich eine ganz kleine Geschichte noch erzählen. Im Engadin in der Schweiz, ja, die Schweiz ist ja irgendwie ein Schweizer Käseberge, weil so viele Wasserkraftwerke dort sind, das witzeln wir immer. Und im Engadin ist zum Beispiel so, dass die Kläranlage oben in Zernetz, ist das glaube ich, jetzt das Wasser in den Fluss zurückpumpen muss. Also früher lag die Kläranlage höher als das, also das Flussbett lag tiefer als die Kläranlage und so konnte das Wasser aus der Kläranlage in den Fluss zurückgeführt werden. Dadurch, dass kein Kiesabtransport mehr stattfindet, weil der Fluss nicht mehr ausreichend Wasser führt, wird das Flussbett immer höher.
Ach,
und
jetzt okay.
Nicht, ja, genau, es ist eine kleine Geschichte nur. Ne? Und das,
ja, das hängt da schon viel miteinander zusammen.
Genau.
Bist du denn der Meinung, dass sich Paddler durchaus auch für den Naturschutz einsetzen sollten? Klar, aus Eigeninteresse ein Stück weit, aber siehst du da irgendwie auch eine Verpflichtung ein Stück weit?
Hier machen sie auch ganz viel, findet ganz viel statt auch. Ne? Es gibt dort viele Menschen, die sich unheimlich engagieren in gemeinnützigen Vereinen, die auch dann teilweise Spendengelder sammeln und dann weltweit Projekte unterstützen. Der Free Rivers Fund in Österreich, die sind sehr, sehr aktiv.
In Rumänien ist doch gerade auch einiges zu Gange, glaube ich. War Rumänien mit dem letzten Wildfluss Europas, den es tatsächlich noch gibt, wo jetzt auch verschiedene Staudammprojekte am Start sind?
Ah, nee, das für Albanien war das.
Albanien.
Albanien, ja, genau, ja, genau. Albanien, die Wasser. Mhm. Aber die ist ja jetzt abgewendet worden. Mhm. Da haben sie auch schon angefangen zu.
Da waren ja auch wahrscheinlich Kajaksportler auch mit im Boot, haha, die da irgendwie sich ja, auch mit engagiert haben.
Maßgeblich. Da gibt es jemanden aus den Rocks, heißt der aus Slowenien, der sich Balkan Rivers Tour, also in der ganzen Balkanregion werden wahnsinnig viele Kraftwerke geplant. Mhm. So, ich glaube 2400 sind es eine Zahl und es ist unvorstellbar. Und diese ganzen Wasserkraftwerke wird ja auch in den USA teilweise wieder zurückgebaut, mhm, weil die einfach nicht mehr rentabel sind, diese ganzen Dinger. Ne? Also die, mhm, deswegen meinte ich eben auch mit Betonmafia, Betongold. Ne? Die Baukonzerne verdienen oft mehr, als nachher die Stromindustrie damit erwirtschaften kann.
Ich sehe schon, das ist so ein weites Feld, da sollte man wirklich fast eine eigene Podcast-Episode wieder machen. Jetzt wollte ich dich auch noch ein bisschen persönlicher fragen, ob du denn schon mal jemanden verloren hast auf einer deiner Expeditionen und wie man dann damit umgeht, wenn es so ist.
Ja, habe ich Gott sei Dank selber noch nicht erfahren.
Aber einmal war es recht knapp, ne? Mit dem Adrian auf dem Lomsdal, ne?
Der ja, genau, ja, klar, logisch. Ne? Das hätte anders ausgehen können. Ne? Und selber, in meinem Buch schreibe ich ja auch, selbst der Tod ist nicht schlimm.
Ja, gut.
Ich hatte selber auch einen Moment, wo ich beinahe hätte ertrinken können. Und es muss sich so vorstellen, man hat natürlich Angst, Panik, man kämpft natürlich um sein Leben in dieser Situation, wenn man in so einer gehalten wird.
Ja.
Aber das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber irgendwann wird es ganz ruhig so. Da wird man selber ruhig, man merkt, okay, man realisiert so langsam, vielleicht ist es jetzt mein letzter Lebensmoment. Ne? Also, natürlich, ich will nicht sterben, es ist tragisch, ne? So, aber wenn ich das jetzt so reflektiere, man wird total ruhig und ist dann schon gespannt darauf, was ist, was kommt, jetzt kommt der Lichttunnel, so, das ist ja die große Frage bei uns im Leben, ne? Was ist danach?
Echt, hattest du in dieser Situation, du warst im Eistobel, hingst du da fest, wenn ich dir
genau, in so einer Wasserwalze, ne?
Ne? In so einer Wasserwalze, immer wieder rumgedreht, keine Chance, irgendwie dich da rauszuzerren. Der Manuel, mit dem du da unterwegs warst, der war gerade am Ufer, also der konnte jetzt auch nicht irgendwie dich schnell am Schlawittchen packen oder dich irgendwo abpassen, ne? Und da hattest du tatsächlich Zeit in der Situation, so ein bisschen zu überlegen, oh, was kommt jetzt wohl?
Ja, irgendwann ist das so.
Ja, sehr irre.
Was ich meint, es ist irgendwann wie Zeitlupe, ne?
Okay.
Geht ja alles ganz schnell, ne? Aber mir war jetzt klar, irgendwann, ich muss jetzt irgendwann fluten, ne? Also das heißt, ich werde Wasser schlucken, wenn die Lungen sich mit Wasser füllen, das war es dann, ne? So ist ja der Prozess, ne? So ganz nüchtern betrachtet. Und irgendwann war ich halt von dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich komme ja nicht mehr hoch. Und irgendwann werde ich halt bewusstlos und dann öffnest ja, dann schluckst halt Wasser, ertrinkst du halt. Ne? Und da war ich, aber das meinte ich halt eben, dass das totale Ruhe war irgendwie und natürlich halt die Spannung von dem Moment, weil ja jetzt klar war, anscheinend war es das jetzt so. Ich hatte schon gedacht, okay, es gibt ja jetzt kein Zurück mehr und jetzt schaue ich, was kommt. Was soll ich auch anders machen? Hast du
so ein bisschen, ne, dreingeschickt sozusagen, ne?
Ja, ich meine, nicht, dass ich mich auf den Moment sehne, ne? Aber es war einfach, als er da war. Und das war der Moment, wo ich dann wahrscheinlich auch total körperlich aufgehört habe, dagegen anzukämpfen. Ne? Zu dem Zeitpunkt war ich auch sehr, sehr fit in meinem Leben körperlich. Also ich habe auch sehr lange dort kämpfen können. Mhm. Und dann habe ich total entspannt und dann bin ich in so eine Unterströmung gekommen. Das ist jetzt sehr technisch, vielleicht für Leute, die sich gar nicht mit Wasser auskennen, aber es gibt im Wasser natürlich verschiedene Strömungen auf verschiedenen Ebenen. Und wenn man in eine ganz tiefe Strömung kommt, die führt meistens irgendwo raus.
Und du warst dann so entspannt, dass du überhaupt die Chance hattest, in diese tiefe Strömung abzusacken.
Genau, weil ich gar nicht nach oben gekämpft habe. Mhm. Ne? Also das ist eigentlich grundsätzlich, den Fehler macht man oft. Also es ist total schwierig, rational dann zu bleiben. Du musst eigentlich nach unten tauchen. Also wenn du in der Wasserwalze bist, musst du dahin tauchen, wo es dunkel ist. Macht man natürlich nicht, ne?
Ja, kann man auch schwer üben. Würde ich jetzt eher nicht so machen.
Das Licht zieht einen doch mehr an, ne?
Ja, klar, man hat ja auch die Hoffnung, dass man wieder rauskommt, ne? Oder
genau, du siehst, oben ist hell, ne? Und eigentlich musst du runter. Klar. Und da kommt dann so eine, ist meistens so, da ist dann so eine Strömung, die kann ich dann rausziehen.
Ja, und du wurdest dann ja quasi durch eine Felsspalte ausgespuckt,
genau,
per Tiefenströmung und der HNU hat dich dann da irgendwo auch gleich irgendwie an der richtigen Stelle dann voll ins rausgefischt und
Also ich meine jetzt mal, das sinnbildlich war diese Aktion auch für Übermut und Überheblichkeit. Also wir haben eine Kette von Fehlern gemacht, dass es überhaupt dahin gekommen ist. Es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine maximale Schwierigkeit gefahren bin. Ne?
War ja das auch war, so wirklich schon ein bisschen dämmerig, aber wir nehmen das noch mit so ein bisschen.
Genau, richtig. Wir sind super, wir sind tolle Paddler, wir sind die Strecke schon gefahren. Ja, der Fluss hat eigentlich zu viel Wasser gehabt, es war eigentlich schon dämmerig. Wir wussten eigentlich, es war Winter. Wir wussten, wir werden im Dunkeln aussteigen, aber wir fahren jetzt noch schnell in Eisturbe. Ne? Das ist einen Kilometer lang.
Seid ihr wahrscheinlich schon auch schon gefühlt 1000 Mal gefahren, von daher, boah.
Nee, gar nicht so oft, aber so. Und dann sind wir halt da durchgebrochen.
Jetzt haben wir schon sehr, sehr lang gesprochen. Es ist auch total spannend, könnt mich nur ewig mit dir weiter unterhalten. Aber kannst du so ein bisschen zusammenfassen, was bedeutet Wildwasserpaddeln eigentlich für dich? Kannst du das so in einem Satz sagen?
Wildwasserpaddeln ist für mich so sinnbildlich für diesen Flow. Also man ist in einer Art Meditation.
Ja.
Man ist wirklich, und das Wasser ist ein dynamisches Element und das ist so diese Faszination, die mich dort unheimlich mitnimmt, dass man einmal dieses Flow-Erlebnis hat und natürlich auch für jeden bei dem Sport, was ist, ob man jetzt Adrenalin-Junkie ist oder einfach nur mal in eine andere Welt abtauchen möchte. Kanu-Sport ist ja nicht nur extremer Sport, sondern es gibt ja ganz breite Vielfalt dort und das fasziniert mich beim Sport. Und man muss nirgends in der Schlange stehen, wie jetzt am Skilift oder bei Skitouren oder beim Bergsteigen ist ja auch Klettergärten. Ist so ein kleiner Sport. Hoffentlich bleibt das auch. Ist zwar schlecht wirtschaftlich, aber das ist schon angenehm. Man trifft kaum Leute.
Und was würdest du dann machen? Es bedeutet dir ja sehr viel, wenn es irgendwann immer geht, aus gesundheitlichen Gründen, aus Altersgründen.
Dann mache ich was anderes. Also ich bin dabei schon immer. Ich
hab, ja, aber was?
Auch im Wandern. Also ich habe zum Beispiel schon ich würde gerne mal um England herum wandern komplett und von Süd nach Nordnorwegen wandern. Wir waren ja eben auch bei klimafreundlichen Sachen, also Ziele, die ich quasi mit Bus und Bahn erreichen kann. Ne? Und dann dort halt eine Aktion machen. Also ich mache Kajakfahren jetzt schon so lange, ich mache es auch noch gerne. Aber ist jetzt auch kein Drama, wenn es irgendwann nicht mehr geht. Ich habe jede Menge schöne Erinnerungen, davon zerrt man ja auch sein ganzes Leben.
Du bist da sehr entspannt, was das angeht und wir können da auch gerne schon mal einen Deal machen, dass du dich meldest, wenn du mal so eine große Wanderung machst, weil Outdoor braucht solche schönen Geschichten, die auch schön erzählt werden, auch immer wieder. Also ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen, hören uns irgendwann mal wieder, vielleicht auch, wenn du dann zu uns Wanderern übergelaufen bist sozusagen. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das Buch habe ich gerade erwähnt. Würde ich natürlich, dessen Anlass wir uns gerade auch unterhalten, würde ich natürlich in die Shownotes verlinken. Einfach nochmal alle Angaben, damit unsere Hörer das Buch auch finden können. Würde auch deine Homepage natürlich rein verlinken, damit man einfach ein bisschen mehr noch über dich erfahren kann. Und wir stellen das Buch auch kurz bei uns im aktuellen Heft in der Outdoor vor. Würde ich auch reinstellen, wann es erscheint. Und gebt da einfach mal nur alle Angaben, damit die Leute noch viel, viel mehr über dich erfahren können. Vielen Dank und bis demnächst mal wieder.
Ja, vielen Dank, ganz meinerseits.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.